Jetzt gleich nochmal. Ja. So ist es, glaube ich, besser, ne? Ja. Auch da sind wir eingeladen zu dem Tisch. Es kann aber auch eine Landschaft sein, die eher felsig und zerklüftet ist. Jetzt will mein Dings hier nicht mehr. Ist heute etwas tricky. Das kann auch zerklüftet sein. Also es kann sein, dass ich im Leben vielleicht Verletzungen erlebt habe, dass es da eher rau ist oder zerklüftet. Und trotzdem bin ich eingeladen zu dem Tisch. Es könnte auch sowas sein. Möglicherweise aufgewühlt und bedrückt oder auch begeistert, weil ich Surfer bin. Ja, dann ist es natürlich klasse. Also das, vielleicht sind meine Lebensumstände eben gerade das Gegenteil von trocken und langweilig, sondern aufregend und irgendwie wild. Und auch da bin ich eingeladen zu dem Tisch. Vielleicht auch eher so, endlose Weite, möglicherweise karg und mühsam. Oder auch eine Weite und eine Freiheit, die ich in meinem Leben habe. Und auch ich bin eingeladen zu dem Tisch. Oder es blüht und es ist farbig in meinem Leben. Und möglicherweise empfinde ich mein Leben auch in der Form ruhig und friedvoll. Und auch ich bin eingeladen, zu dem Tisch zu kommen. Ich möchte mit euch heute mal in den Römerbrief reingucken und anhand des Römerbriefes, den Paulus geschrieben hat, schauen, was der denn dazu sagt, zu diesem Tisch zu kommen. Das fängt erstmal mit was nicht so Tollem an, nämlich der Paulus, der sagt, der schreibt da im Römer 3, Vers 12, alle sind abgewichen, sie allesamt sind untauglich geworden, da ist keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht einer. Kurze Denksportaufgabe, ihr habt mal 5 Sekunden Zeit und denkt mal, überlegt mal, wer ist der moralisch beste Mensch, den ihr kennt? 5 Sekunden. Habt ihr einen gefunden? Also, der moralisch beste Mensch. Wer jetzt zuerst an sich gedacht hat, der ist schon durchgefallen. Wer an seinen Pastor gedacht hat, ist schon besser. Ne? Nein, Scherz beiseite. Egal, an wen ihr gedacht habt, der Paulus, der macht es ganz deutlich. Er sagt, alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Egal, welchen moralischen Standard wir meinen einzuhalten. Und wir kennen das aus den Zeiten Jesu, da waren das eben so die Pharisäer und Schriftgelehrten, die sich große Mühe gegeben haben, einen hohen moralischen Standard einzuhalten. Und Jesus ging mit ihnen hart ins Gericht. Nicht, weil sie es versucht haben oder es gut gemeint haben, sondern weil sie meinten, ihre eigene Gerechtigkeit aufrichten zu können. Aber es geht weiter. Im Vers 24 nämlich, Römer 3, Vers 24, da heißt es, und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Jesus Christus ist. Amen. Der Paulus, der schreibt da etwas von dem, was wir eben gerade auch gesungen haben. Dort am Kreuz, da ist etwas geschehen. Und was da geschehen ist an diesem Kreuz, das ist für uns so, eigentlich für mich ist es immer wieder mal unvorstellbar, dass Gott selbst auf dieser Erde an meine Stelle getreten ist, meine Sünde und Schuld auf sich genommen hat und am Kreuz den Preis bezahlt hat. Das sagt diese Bibelstelle. Wir werden umsonst gerechtfertigt. Wir müssen nichts dafür tun oder leisten oder vorweisen. Was wir aber tun müssen, das ist, dass wir dieses Angebot annehmen. Ich hatte vor einiger Zeit noch einen Twitter-Account, den habe ich mittlerweile gelöscht, weil das mir jetzt zu viel Zeit in Anspruch genommen hat. Und da hatte ich mit einem evangelischen Pastor hin und her geschrieben. Und irgendwie kamen wir also auf dieses Thema sozusagen der Errettung oder der Erlösung. Und ich hatte eben da einen Kommentar geschrieben und habe gesagt, dass jeder ewiges Leben hat, der von Neuem geboren ist. Und dann fragte er so, was ich denn meine, wie man von Neuem geboren wird. Und dann sagte ich, ich glaube, dass wenn man eine Entscheidung für Jesus trifft, wird man von Neuem geboren. Und dann hat er mir versucht also zu erklären, dass das durch die Babytaufe schon passiert. Also wenn ein Baby getauft wird, dann wird es da von Neuem geboren und damit ist praktisch jedes getaufte Baby auch erretteter Christ. Das sehe ich also ein bisschen anders und dann haben wir da hin und her drüber diskutiert und geschrieben und ich dachte mir, ist ja interessant, also das ist ein Pastor, der auch irgendwo vor einer Gemeinde steht und der dann dieses sicherlich auch so vertritt oder weitergibt. Und ich möchte da nicht richten und mir auch nicht anmaßen, dass ich die einzige richtige Wahrheit habe. Mein Verständnis aus der Bibel heraus ist aber das, dass Jesus sagt, ne, zum Nikodemus, ja, nur wer von Neuem geboren wird, kann in das Reich der Himmel hineinkommen und dass das eine Entscheidung ist, die ich treffe für Jesus Christus. Und diese Entscheidung, die überlässt Gott uns. Er zwingt sie niemandem auf. Er geht nicht hin, ja, zu einem und sagt, also, na, ich habe meinen Sohn für dich gegeben. Na, willst du den jetzt annehmen? Na, ich weiß noch nicht. Komm, willst du den jetzt annehmen? Ja, und du musst den jetzt annehmen. Na? Ich habe meinen Sohn schließlich für dich gegeben. Na, nun nimm das endlich an. Das ist das. So ähnlich, glaube ich, habe ich am Anfang meines Glaubenslebens dann versucht, andere zu überzeugen, ja, weil ich so begeistert war, dass ich mir dachte, das muss doch jeder auch wollen. Das gibt's doch gar nicht, dass einer sagt, nein, danke, na, ich will das nicht. Aber Gott zwängt sich keinem auf. Das ist so dieses Souveränität Gottes. Irgendwo unfassbar fast. Er hat sein Liebstes hergegeben. Es hat ihn einen so hohen Preis gekostet. Es hat den Vater im Himmel einen so hohen Preis gekostet, als er sehen musste, wie sein Sohn unter Qualen die Sünden der ganzen Welt auf seinen Schultern, also meine Sünden, wenn er die alle hat, ist ja schon viel, aber auch die von euch allen, falls einer welche hatte, ja, und der ganzen Welt. Also und wenn er in die Welt guckt, was da abgeht an Gewalt und Brutalität und Folter und Mord und was alles, alles das zusammen auf die Schultern von Jesus gelegt. Eine Last, die einfach erdrückend ist. Eine Last, die kein Mensch tragen könnte. Und Jesus hatte sie auf seinen Schultern. Und der Vater sieht zu, wie sein Sohn diese Last trägt und ans Kreuz geschlagen wird von den Sündern. Und Jesus, er hängt am Kreuz und er sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie da tun. Das ist Jesus. Und er heißt es, er ist derjenige, durch den wir den Zugang zum Vater haben, durch den wir eingeladen sind an seinen Tisch. Jesus sagte, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand wird zum Vater kommen, außer durch mich. Und der, ich glaube, John Newton hieß er, der ein Seemann war, der hat ein Lied geschrieben, schon einige Zeit her. In dem Lied, da geht es um Gnade. Der hat erkannt, dass er ein Leben geführt hat, das vor Gott nicht nur keinen Bestand hatte, sondern er hat, glaube ich, so Sklavenschiffe gefahren und sowas. Und irgendwo hatte ich mal gelesen, er konnte, glaube ich, eine Stunde oder so lang fluchen, ohne sich zu wiederholen in den Worten. Also das war schon ein Rabauke, würde ich mal sagen. Und dem ist die Gnade Gottes begegnet. Und er hat erkannt, dass Jesus ihn ganz persönlich meint mit dem Angebot, das er jedem Menschen macht. Und er hat diese Erlösung angenommen für sich ganz persönlich. Und dann hat er ein Lied geschrieben, Amazing Grace. Und ich möchte euch gern damit hineinnehmen in dieses Lied, Amazing Grace. Erstaunliche oder unfassbare Gnade Gottes. Und diese Gnade, die gilt heute, hier und jetzt, genauso für dich und für mich.
Amen.
Das heißt, die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden. Jesus, er lädt uns ein, aus der Welt an den Tisch des Vaters zu kommen, in die Gemeinschaft mit Gott. Das ist das, was Jesus getan hat. Er lädt uns ein, in diese Gemeinschaft mit dem Vater zu kommen. Und wir feiern heute das Abendmahl. Und das ist etwas, wo wir zum einen daran denken, was Jesus für uns getan hat, und zum anderen eben eingeladen sind, auch an diesen Tisch des Herrn, in die Gemeinschaft mit ihm. Wer ist da eingeladen? Jeder, der Jesus als seinen Herrn und Erlöser angenommen hat. Wenn wir gleich Abendmahl feiern, ich kann in kein Herz reingucken, also jeder kann kommen und sich da hinsetzen. Gott sieht in dein Herz hinein und weiß, ob du dein Leben ihm anvertraut hast oder nicht. Und mir fiel gerade so eine Stelle ein, die Jesus erzählte, da hat der König zum Festmahl geladen und alle waren da und hatten festliche Gewänder an. Und einer war da, der hatte kein festliches Gewand an. Und Gott sagt zu ihm, was machst du hier, wie bist du hier reingekommen? Und er wurde rausgeschmissen. Jesus, wer Jesus in seinem Leben aufgenommen hat, heißt es, da hat Jesus unsere schmutzigen Kleider genommen und wir haben seine Gerechtigkeit bekommen. Du trägst ein weißes, reines Gewand, wenn Jesus Christus, Herr, in deinem Leben ist, wenn du von Neuem geboren bist. Und letzte Woche hatten wir den Jan da gehabt, der hat in seinem Gottesdienst auch einen Aufruf gemacht, wenn jemand da ist, der Jesus Christus sein Leben anvertrauen möchte, dann kann er das tun. Und das möchte ich auch heute gerne neben dem Abendmahl anbieten. Wenn wir gleich das Abendmahl feiern und du sagst, ich möchte gerne das hier in meinem Leben in Anspruch nehmen, das, was Jesus für mich getan hat. Und du hast es bisher noch nicht getan, hast du die Möglichkeit, ich stehe dann einfach hier neben. Du kannst nach vorn kommen und wir können zusammen beten und du kannst Jesus in dein Leben einladen. Das ist ein Angebot. Das besteht immer und jederzeit. Na, du kannst immer, jederzeit das tun, aber manchmal ist es so, ist meine Erfahrung, da spricht Gott ganz gezielt jemanden an oder in ein Leben hinein. Ich habe das so erlebt, bevor ich mich irgendwann auch entschieden habe und mein Leben Jesus anvertraut habe, gab es vorher schon Situationen in meinem Leben, wo ich merkte, da klopft Gott eigentlich an die Tür und war ganz nah dran. Und irgendwie hatte ich aber nicht den Mut oder ich habe es nicht zugelassen. Ich dachte mir, später mal, kann immer mal noch kommen, nicht jetzt. Aber ich möchte, falls es dich betrifft, dir Mut machen, diese Entscheidung nicht hinauszuschieben, weil keiner von uns kennt sein Leben, wie es verläuft. Und wenn du diese Entscheidung noch nicht getroffen hast und sie heute treffen möchtest, und wir beten zusammen und du übergibst dein Leben an den Herrn Jesus Christus. Es gab so eine Situation in der Bibel, da war bei der Kreuzigung ein Verbrecher, ja, und der hat kurz vor seinem Tod, hat er quasi diese Lebensübergabe an Jesus gemacht und sagte, Jesus, na, ich bin tatsächlich ein schuldiger Mensch, aber du bist gerecht und denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sagt ihr, wahrlich, noch heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Wenn wir das tun, dann brauchen wir nicht eine Zeit irgendwie der Reinigung, der Heiligung oder irgendwas, dass wir dann in 4 Wochen mal eingeladen sind an den Tisch des Herrn, sondern sofort, wenn du dein Leben Jesus anvertraut hast. Somit, wir werden das heute so machen, dass es hier vorne 3 Plätze gibt und während wir dann gleich Musik laufen lassen, seid ihr eingeladen, wer das möchte, nach vorn zu kommen und das Abendmahl zu nehmen. Wir haben Wein und Saft, da stehen auch Schildchen dran. Und ihr könnt hier einfach das nehmen und für euch einen Augenblick hier verweilen. Ich habe mal so grob gerechnet, ich dachte mir, ich wollte erst sagen, jeder kann so lange sitzen, wie er möchte, aber das verkneife ich mir jetzt doch, weil das könnte lang werden sonst. Aber ihr braucht euch auch nicht hetzen, ja? Aber ihr könnt einfach einen Moment sitzen in der Gemeinschaft, symbolisch in der Gemeinschaft hier mit Gott und genießt einfach diesen Moment. Cornerstone, also Christus allein, der Eckstein. Und zu dem Eckstein muss ich euch noch kurz was erzählen. Wir waren vor einer Woche in Bad Gandersheim, da war über Israel ein Glaubenstag. Und da war ein Beitrag, unter anderem ging es da auch so um den Tempel und den Tempelberg. Und da hatte der ein Bild gezeigt von dem Tempel, wie er wohl damals zur Zeit Jesu war, in Jerusalem auf dem Tempelberg, ein Riesending. Und dann hat er ein Bild gezeigt, wie es heute ist. Und eine Ecke dieses ehemaligen Tempelbergs ist ja noch da. Und dann hat er da praktisch gezeigt, der Rest ist ja alles von den Römern sozusagen dem Erdboden gleich gemacht worden und abgerissen worden. Und dann zeigte er so an dieser einen Ecke, die da noch da ist, da liegen noch so ein paar große, schwere Steine. Und dann sagte er, einer von diesen Steinen wiegt, ich weiß es nicht mehr genau, glaube 70, 80 Tonnen. Die liegen da noch an dieser Ecke, die sind noch sichtbar. Und dann sagte er, aber etwas, was viele nicht wissen, und dann hat er ein Bild gezeigt von unten drunter, also noch eine Etage tiefer. Und da kann man irgendwo reingehen in so eine Kammer, und dann hat er ein Bild gezeigt von dem Eckstein, der da liegt vom Tempelberg. 550 Tonnen wiegt dieser Stein. Es ist der schwerste Stein, den Menschen jemals gemacht und bewegt haben. Und der liegt da, seit der Tempel damals praktisch gebaut wurde. Den haben auch die Römer nicht weggekriegt. Der Eckstein, er liegt da. Der liegt auch heute noch da. Und der wird auch wahrscheinlich in alle Ewigkeit liegen. Und da dachte ich mir so, das ist das, wo Jesus sagt, ich bin der Eckstein. Und ja, ich bin das Fundament. Und wer sein Leben auf mich baut, auf diesen Eckstein, der baut sein Leben auf etwas Beständiges. Der wird nicht verrückt werden. Jesus wird nicht irgendwie auf einmal wie Sand davonrinnen. Ja, darum sagt er, baut nicht auf Sand, baut auf den Felsen, auf Jesus, auf den Eckstein. Ich möchte euch dann noch ein zweites kurz zeigen. Der Jan hat letzte Woche mal den Begriff in den Mund genommen, doppelte Berufung. Diese doppelte Berufung, die sagt Folgendes. Wir sind von der Welt, aus der Welt heraus durch Jesus an den Tisch in die Gemeinschaft des Vaters gerufen. Und dann sendet uns Jesus wieder aus. Und zwar in die Welt. Und was wir dazu brauchen, das ist sein Geist, der Heilige Geist. Und wenn ihr euch das jetzt anguckt, dann seht ihr, dass da Jesus, der Heilige Geist und der Vater, die Dreieinigkeit, zusammenwirken. Das ist diese doppelte Berufung. Hin in die Gemeinschaft und von der Gemeinschaft wieder in die Welt. Und warum wieder in die Welt? Damit wir Menschen davon erzählen, dass sie eingeladen sind in die Liebe des Vaters, nach Hause, dahin, wo Jesus es sich alles hat kosten lassen, dass wir dorthin kommen können. Es könnte kein Mensch von sich aus den Anspruch haben und sagen, ich will in die Gegenwart Gottes kommen, ich will dahin. Aber Jesus hat den Weg frei gemacht und er hat den Preis bezahlt. Und unser Auftrag ist es, das wieder in die Welt zu bringen und zu tragen. Sonst hätte Jesus uns ja gleich mit zu sich nach Hause nehmen können, hätte sagen können, so, haben wir eine schöne Zeit, ne? Feiern wir zusammen. Aber er hat uns hier gelassen und er hat uns ausgerüstet mit seinem Heiligen Geist, damit wir das tun können. Wir sind im Frieden mit ihm durch Jesus Christus. Und an den Tisch kommen, das heißt, dass wir hinausgehen, dass wir das Böse mit Gutem überwinden, denn wer hinausgeht, das ist einfach so. Wir begegnen da auch Bösem. Das ist Verleumdung, üble Nachrede. In anderen Ländern kostet es die Christen auch zum Teil ihr Leben. Ich habe jetzt von Open Doors, als der kürzlich da war, eine Kassette mit, also eine DVD mitgenommen, hatte ich mit Steffi angeguckt, Gottes unfassbare Wege. Und da sind viele tolle, bewegende Geschichten drauf und da sind auch viele Geschichten drauf, wo ich sagen muss, wow, was die Menschen für Gott durchgemacht haben. Erstaunlich. Und also ich kann nicht nur den Hut ziehen oder auf die Knie fallen, wo ich mir denke, wow, wäre ich bereit, jahrelang im Gefängnis unter schlimmen Bedingungen es auszuhalten, und die kommen andauernd und sagen, du brauchst nur hier unterschreiben, ja, dass du deinem Glauben abschwörst, dann kommst du raus. Und das ist eine Geschichte dabei von einem Mann, den sie dann so weit hatten, und der hat gesagt, ja, ich mache das, ich halte es nicht mehr aus. Und dann sagt er, und in der Nacht zum nächsten Tag, da hatte er so ein Erlebnis und eine Begegnung mit Gott, und Gott hat ihm einfach was gezeigt, dass er am nächsten Tag mit aufrechtem Rücken in seiner Zelle saß, und die sind reingekommen mit dem Zettel und wollten ihn jetzt, er sollte unterschreiben, und er hat die glatt aus seiner Zelle rausgeschmissen und hat gesagt, ja, nein, ich werde es nicht tun, und hat gesagt, und überhaupt verschwindet raus aus meiner Zelle. Und also unwahrscheinlich, was für Geschichten es da gibt. Nicht alle haben ein Happy End in unserem Sinne. Viele lassen ihr Leben tatsächlich unter schlimmen Bedingungen. Deshalb sollen wir uns eben nicht vom Bösen überwinden lassen. Und das ist meine letzte Folie, was wir dazu brauchen. Das ist der Heilige Geist. Er ist die Kraft. Er ist derjenige, der uns befähigt, der uns ausrüstet. Jesus hat gesagt, na, wartet, bis die Kraft vom Himmel kommt, und dann geht. Das ist der Heilige Geist. Und wenn wir jetzt gleich im Lobpreis den Gottesdienst abschließen, hatte ich gedacht, ich würde es gerne anbieten, wer da möchte, während der Lobpreiszeit, ihr könnt nach vorne kommen, die Steffi und der Wilfried werden mit hier sein, und wir beten für euch oder wir segnen euch, wenn du sagst, ja, ich möchte in dieser Kraft des Heiligen Geistes gehen, ich brauche vielleicht eine Erfrischung, eine Erneuerung, eine Erfüllung mit dem Heiligen Geist, dann bist du eingeladen, jetzt gleich während der abschließenden Lobpreiszeit nach vorn zu kommen zu einem von uns, und wir beten gerne für euch. Come to the table.